Wenn wir mit den kleinen Ideen nicht umgehen können, ein Konzern, wie wollen wir dann mit den großen Ideen umgehen können?
Herzlich willkommen zum InnoPodcast. Mein Name ist Khalil Bawa. Ich leite das ESPAS Lab der Schweizerischen Post. Mit diesem Podcast stellen wir Menschen innerhalb und außerhalb der gelben Postwelt vor, die mutig vorangehen und ihr Unternehmen und ihre Umgebung gestalten. Heute schauen wir gemeinsam mit Lorenz Wies auf die Entstehung des ESPAS Lab. Lorenz ist Leiter Ideation bei der Schweizerischen Post und hat den Aufbau des ESPAS Lab vor rund 2 Jahren maßgeblich angetrieben. Was die Beweggründe der Post sind, solch ein Lab zu betreiben und wie Lorenz es geschafft hat, innerhalb von 3 Wochen das Lab zu eröffnen, erzählt er uns gleich. Auch erfahren wir, wie die Post mit Ideen umgeht und worauf es in der Frühphase wirklich ankommt. Ich wünsche euch viel Spaß. Hi Lorenz.
Hallo Khalil.
Wer ist der Mensch Lorenz Wies?
Ich bin als erstes einmal ein waschechter Berner Geo, wie man das so schon sagt. Aufgewachsen in Bern, lebe mit meiner Familie da, bin in den 40er drin und jetzt seit etwa knapp 7 Jahren bei der Post. Damals eingetaucht bei der Postfinanz ins Innovationsmanagement und habe da etwas sehr Spannendes kennengelernt, diese Disziplin, und mich da mit hineingegeben und entsprechend auch sehr stark gefunden, weil genau das Spannende im Innovieren ja immer ist, viele verschiedene interdisziplinäre Sachen zusammenzuspielen, zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich im Leben immer begleitet hat. Hatte verschiedene Sachen gemacht, ursprünglich einmal Geografie studiert, dann im Gastronomie- und Eventbereich und im Marketing gearbeitet, bevor ich dann eben in die postalische Welt reingekommen bin.
Gab es da eigentlich einen bestimmten Moment, der das wirklich ausgelöst hat, wo du gesagt hast, deswegen möchte ich in diese gelbe Welt rein?
Wie es so häufig ist, im Leben spielen Zufälle eine große Rolle. Das war auch damals in diesem Sommer so. Eine Kollegin von mir hat mich damals aufmerksam gemacht auf diese Opportunität, auf diese Chance, bei Postfinanz einzusteigen. Und ich habe da etwas ganz Starkes gespürt und ein großes Interesse gespürt, eine neue Welt kennenzulernen, auch eine neue Corporate-Welt kennenzulernen, eines Großkonzerns. Und da habe ich mich fast Hals über Kopf reingestürzt, wie man das manchmal halt machen darf und muss im Leben.
Kannst du ganz kurz beschreiben, was ist deine Aufgabe heute bei der Schweizerischen Post? Ich glaube, in deiner E-Mail-Signatur oder bei LinkedIn steht Head of Ideation oder Leiter Ideation, je nachdem, in welcher Sprache man unterwegs ist. Was bedeutet das genau?
Mein Fachgebiet ist eigentlich alles, was sich in der Frühphase eines Innovationsprozesses befindet. Das heißt, in einer Frühphase der Entwicklung eines Services oder eines neuen Produkts vielleicht, wo es darum geht, einmal zu schärfen, ja, wo kommen die Ideen überhaupt her? Wie können wir diesen Ideen eine Chance geben? Was macht Ideen aus? Wie können wir diese Ideen aktivieren? Sprich, wie können wir herausfinden, ob es sich wirklich lohnt, diese Idee weiter zu verfolgen oder nicht?
Das heißt, du sagst eigentlich überwiegend in deinem Alltag nein, oder?
Ich sage nicht nein, aber meine erste Frage ist jeweils, wenn jemand zu mir kommt und zu uns kommt mit einer tollen Idee, frage ich ihn oder sie, hey, das tönt schon mal ganz gut, deine Idee, macht auch Spaß, irgendwie auch Sinn. Und jetzt sag mir ganz kurz, welches Problem deine Idee löst. Mhm. Und genau in diese Frage implizit ist vielleicht ein Nein versteckt, denn wenn wir uns nicht ganz fest bewusst sind, dann wie wir mit dieser Idee auch ein Problem lösen, dann tun wir besser die Finger davon lassen und kümmern uns um etwas anderes.
Auf der anderen Seite sparst du wahrscheinlich dadurch schlicht und ergreifend viel Geld als Unternehmen, wenn du an Themen arbeitest, wo nachgewiesenermaßen in irgendeiner Art und Weise ein Problem eines Menschen, eines Kunden, eines Unternehmens ja wirklich bearbeitet oder sogar aufgelöst wird.
Das ist genauso. Und auf der anderen Seite ist es auch immer eine große Herausforderung, denn wir alle wollen ja die ganz großen Ideen zum Fliegen bringen. Wir wollen ja alle die ganz großen Business Cases immer haben.
Wir wollen Unicorns bauen.
Wir wollen Unicorns bauen, ganz genau. Und da bin ich auch ein ganz klarer Verfechter von auch den kleinen Sachen. Denn ich sage immer, wenn wir mit den kleinen Ideen nicht umgehen können, ein Konzern, wie wollen wir dann mit den großen Ideen umgehen können? Und deshalb ist meine Arbeit, liegt auch sehr stark darin, Leuten zu helfen mit kleinen Ideen, auch den kleinen Ideen, diese zum Leben zu erwecken, auch den kleinen Ideen Platz zu geben, auch den kleinen Ideen eine Chance zu geben, um entsprechend auch die Organisation zu lernen und damit zu ermöglichen, so zu werden, so beweglich zu werden, dass sie dann auch große Dinge anstoßen kann.
Wer kümmert sich dann um die großen Ideen?
Die großen Ideen, die entstehen häufig aus den kleinen Ideen wiederum. Ah. Aber die Prinzipien, wie wir diese Ideen zum Leben erwecken, wie wir diese Ideen zum Fliegen bringen, die sind eigentlich immer dasselbe. Denn
kannst du sagen, welche Prinzipien das grob sind, so die 2, 3, 4?
Ja, wie gesagt, also wir müssen eine Problemstellung haben. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Also es muss ein Pain, ein Bedürfnis am Markt, im Apparat irgendwo sein. Das ist etwas vom Wichtigsten. Und dann, ich denke, das Allerwichtigste ist, dass diese Person, wo diese Idee mitträgt und mit einbringt, dass diese wirklich an diese Idee glaubt und auch bereit ist, diese Idee, sich auf diese Reise zu begeben mit dieser Idee. Weil eine Idee zu haben, das ist ziemlich einfach. Fast alle haben viele Ideen und es gibt ganz viele Ideen und ganz viele Menschen mit ganz vielen Ideen. Aber dann wirklich auch die Bereitschaft haben, diese Idee zu entwickeln, mitzutragen, Geduld zu haben, dafür einzustehen, für diese Idee zu kämpfen, diese zu realisieren. Das sind Kompetenzen und ja, manchmal auch fast Charakterzüge, die nicht allen Menschen gegeben sind. Und das finde ich aber etwas vom Wichtigsten, dass die Menschen ihre Ideen auch bereit sind, mit diesen Ideen, wie ich es gesagt habe, auf eine Reise zu gehen.
Ich habe ja dankenswerterweise die Aufgabe, das ESPAS Lab in dieser jetzt vor ungefähr 7 Monaten übernommen zu haben und mitzugestalten zu dürfen. Du bist ja jetzt derjenige, der vor etwa 2 Jahren selber diese Idee hatte, da könnte etwas sein, was dem Unternehmen hilft. Kannst du, bevor wir dazu kommen, genau was dazu geführt hat und wie es dazu passiert ist, dass das ESPAS Lab entstanden ist, kannst du einmal kurz erklären, was ist das ESPAS Lab, was passiert aus deiner Sicht?
Im ESPAS Lab geben wir Raum für neue Ideen. Das ESPAS Lab ist ein Gefäß, eine Plattform, wo wir frischen Ideen, neuen Impulsen die Chance geben, sich in einem bisschen anderen Umfeld als gewohnt sich zu entwickeln und entsprechend auch anhand von anderen Mechanismen als vielleicht gewohnt sich in diesem Sinne die Idee weiter zu schärfen, weiter zu bauen, zu testen, um eben, wie gesagt, möglichst schnell herauszufinden, ob es sich lohnt, weiterzuarbeiten oder nicht. Dieses Gefäß vom ESPAS Lab stellen wir verschiedenen Ideenhalterinnen und Haltern zur Verfügung. Auf der einen Seite Ideenteams, welche ihr Produkt weiterentwickeln wollen oder ihre Produktidee weiterentwickeln wollen, oder auch anderen, die ganz punktuell Workshops, ihre Innovationsworkshops, ihre Ideenworkshops abhalten wollen. Auch ihnen geben wir eine andere Umgebung.
Also es ist vor allem in erster Linie mal eine räumliche Anlaufmöglichkeit für Mitarbeitende der Schweizerischen Post, die sagen, ich möchte anders arbeiten als bisher, beziehungsweise anders arbeiten als meine Rahmenbedingungen, die ich vielleicht irgendwo anders habe.
Der Raum ist ein ganz wichtiges Element, wie ich dir richtig, absolut richtig gesagt, natürlich. Der Raum ist das eine, aber nur Raum zur Verfügung stellen, das reicht nicht aus. Das heißt, eine Fläche, ein Zimmer, eine Halle zur Verfügung zu stellen und dann den Menschen sagen, macht, was ihr wollt da drin, das funktioniert nicht. Damit etwas Neues entstehen kann, wir sprechen hier von Erfindungen im weitesten Sinn, etwas Neues eben, weg von der alten Welt, etwas anderes als auf dem eingetretenen Pfad, den man sonst, manchmal auch berechtigterweise, begehen tut. Um etwas Neues zu machen, braucht es auf der einen Seite eben Raum im Sinne von physischem Raum, aber auch gedanklichen Raum, mentaler Raum. Und gerade dort spielt eben die Ausstattung eines Raumes auch eine wichtige Rolle, damit man, dass der Körper auch erfährt, dass es was anderes ist. Und nur so kommen wir auf neue Lösungen, auf andere Lösungen in diesem Sinne.
Wie wird dieser mentale Raum ermöglicht?
Der manifestiert sich dadurch, dass er ein bisschen abgetrennt ist von der gewohnten Arbeitsumgebung, räumlich, eine gewisse Distanz in diesem Sinne, geografischen Sinne. Dann aber auch mobiliartechnisch, farblich, vielleicht auch vom Geruch her, vom Sound her, vom Aufbau her, von vom internen Ablauf her des Raumes. Also da gibt es ganz viele Elemente, architektonische, gestalterische, wo man auch mit einfachen Mitteln, ist auch wichtig zu sagen, Sachen bewegen kann, Sachen verändern kann, damit sie eben auf uns einen anderen Einfluss haben, worauf wiederum neue Gedanken kommen können, andere Gedanken aufkommen können, neue Kombinationen kommen können und so weiter.
Okay, schauen wir mal zurück, 2 Jahre. Wie bist du eigentlich darauf gekommen? Wie bist du darauf gekommen, dass es so etwas wie das ESPAS Lab, also ein Innovationslabor, diese räumliche Anlaufstation, diesen mentalen Freiraum, dass es den braucht?
Der Ansatz des Design Thinkings als Mindset, um Innovationen zu ermöglichen, um Erfindungen lancieren zu können, um neue Sachen denken zu können, definiert sich durch diese 3 Aspekte, wie Raum, ein geführter Prozess, ein entsprechendes Netzwerk und die richtigen Methoden natürlich. Und wenn man sich mit dem Innovationsmanagement auseinandersetzt, stößt man sehr schnell auf diesen Aspekt vom Raum, von der Andersartigkeit, vom neuen Zusammenspiel, von interdisziplinären Elementen, die ebenso wichtig sind. Und deshalb ist es schon lange eigentlich in meinem Gedankenspiel, war es immer da, solche Räume zur Verfügung zu stellen, solches Gefäß zur Verfügung zu stellen. Und ich habe vorhin erwähnt, wie wichtig das es eben ist, dass auch ein Problem, respektive ein Bedürfnis am Markt besteht, wenn man so etwas machen will. Und dieses Bedürfnis nach etwas Neuem, das ist ja latent eigentlich da, aber ganz konkret hieß das auch jetzt bei uns am Hauptsitz von der Post, wo fast 2000 Menschen in einem Gebäude arbeiten und alle Arbeitsplätze sehr normiert sind, also gleichgeformt sind in diesem Sinne, dass wir da eben etwas bauen, eine Möglichkeit bieten, in diesem Lab, in dieser Lab-Umgebung auf fast 600-700 Quadratmetern. Und da haben wir auch gemerkt, dass dieses Bedürfnis nach Projektfläche, das heißt Teams, die an einem Produkt arbeiten, an einer Entwicklung arbeiten, dass die Mühe haben, in der gewohnten Arbeitsumgebung diese räumlichen mobiliartechnischen Elemente so zu finden, dass sie auch Sachen hängen lassen können, dass sie die richtige Ausstattung hatten. Und das war eine der wichtigen Treiber, dass wir ein solches Gefäß wie das ESPAS Lab auf die Beine stellen wollten.
Und wenn ich das jetzt quasi nach 7 Monaten ergänzen darf, das, was mir wiederum immer wieder auffiel, ich weiß nicht, wie das die ersten Monate war, auch schlicht und ergreifend der Wunsch seitens der Projekte, und ich sagte, wir möchten gerne ein eigenes Zuhause haben. Was vorkommt, dass wir haben jetzt hier im Hauptquartier der Post sind wir 7 Stockwerke, ein Team von 5 Leuten besteht, einer arbeitet im 3. Stock, einer arbeitet im 5. Stock, 2 im 7. und vielleicht noch einer im 1. Wann sollen die sich eigentlich treffen und austauschen können und wirklich im normalen Doing, wenn sie an irgendwas arbeiten, wo man schnell mal was wissen, fragen möchte, das ist hier nicht ohne weiteres möglich. Das bietet die Struktur nicht an. Und das war eine Rückmeldung, die ich häufig bekommen habe, dass sie gesagt haben, es ist cool, dass wir hier quasi ein Zuhause für das Projekt haben und für das Team.
Ich habe vorhin die Identifikation des Menschen mit seiner Idee angesprochen. Das ist eigentlich genau dasselbe. Auch Teams mit ihren Ideen oder eben mit ihren rohen Produkten, mit ihren rohen Produktideen, das ist genau dasselbe. Es braucht einen Ort, wo sich diese Ideen eben zu Hause fühlen, wo sich das Team wie ein Hafen hat. Und ich denke, das können wir in diesem Lab auch, indem wir eben Teams hier die Möglichkeit geben, für ein paar Wochen, respektive für ein paar wenige Monate, sich anhand von spezifischen Innovationsmethoden auch zu Hause zu fühlen und ihre Idee ganz konzentriert und fokussiert vor allem auch weiter treiben zu können und entwickeln zu lassen.
Jetzt stelle ich mir mal den Lorenz Süß vor 2 Jahren vor. Der hat gesagt, irgendwie, ja, ich habe hier aus verschiedenen Quellen, Gesprächen, Besuchen, du warst irgendwie im Valley unterwegs und hast verschiedene Sachen dann kennengelernt und festgestellt, hey, wir brauchen diese Anlaufstelle, wir brauchen diesen Hafen. So what? Das muss ja nur, weil du das sagst oder Gedanken hast, dass das braucht's, heißt ja nicht, dass die Organisation springt und sagt, ja, das machen wir jetzt. Wie kam das dann eigentlich, dass das dann real umgesetzt werden konnte?
Nein, natürlich kam es nicht einfach so, dass man etwas gesagt hat und dann plötzlich lagen einem alle zu Füßen und haben Geld gesprochen. So war es überhaupt nicht. Aber es gab auch hier ein paar Elemente, die wirklich darauf eingezahlt haben, respektive vorgespurt haben. Das eine war unsere Partnerschaft mit dem InnoSpace. Das heißt, wir haben schon gemeinsam mit anderen Unternehmen einen externen Standort bespielt als solchen Innovationsspace. Und da hatte mehrheitlich auch das Management schon die Erfahrung gemacht, dass das durchaus sinnvoll ist, zweckmäßig ist. Entsprechend haben wir da ein bisschen Sensibilisierung betreiben können. Das war das eine. Das andere war auch so, dass wir ja nicht wussten, wie das Ganze auch ankam oder ankommt. Das ist jetzt knapp ein bisschen mehr als 2 Jahre her. Und wir wollten ganz bewusst, wie es auch im Innovationsprozess eigentlich sinn- und zweckmäßig ist, wir wollten ganz bewusst einen Piloten fahren von ein paar wenigen Monaten, um eben Erfahrungen zu sammeln, um den Weg auch ein bisschen lernen zu können, welchen Weg der richtige ist für den Hauptsitz, für die Schweizerische Post. Und da kam auch wieder, und das gehört wahrscheinlich auch ein bisschen zum Innovationsmanagement dazu, oder zum Innovieren ganz grundsätzlich, ein Zufall wollte es, dass diese Fläche im Hauptsitz frei wurde. Das heißt, es wurde eine große räumliche Fläche zur Verfügung gestellt und diese Chance haben wir gepackt, kurzum, und wollten auf dieser frei werdenden stehenden Fläche dieses Lab einrichten für ein paar Monate, um den Beweis erbringen zu können, dass solche Arbeitsumgebungen wirklich sinnvoll sind und auch nachgefragt werden. Entsprechend haben wir das Ganze ganz kurz konzipiert und dann vorgestellt und ein kleines...
Vorgestellt bei wem?
Bei 2 Einheiten, Fachgremien aus dem Top-Management. Das eine war der Konzernleitungsausschuss für Innovation, Neugeschäft und Nachhaltigkeit und der andere war Fachausschuss Marketing, also wo das Produktmarketing auch gehängt ist. Und diesen beiden Gremien haben wir das vorgestellt, unsere Idee, und sie haben uns dann auch ein Seed-Funding oder eine Anschubfinanzierung gesprochen, um für ein paar Monate dieses Lab auf die Beine stellen zu können. Immer in sehr enger Abstimmung auch mit Kennzahlen. Wir haben unsere Hypothesen aufgestellt, was wir damit erreichen wollen, bezüglich Auslastung, bezüglich Zufriedenheit, bezüglich wie die Teams hier arbeiten und arbeiten sollen, und haben das natürlich auch entsprechend getrackt in diesem Sinne über diese Monate, wo wir diesen Pilotbetrieb hatten, und konnten dann nach einem halben Jahr, respektive nach einem Jahr, dann final schon große Erfolge eigentlich vorweisen, aufzeigen, dass unsere Annahmen in Realität effektiv so eintrafen, und entsprechend konnten wir dann diese Finanzierung des Labs finalisieren und standardisieren, so dass wir diese Lab-Umgebung vom ESPAS Lab eigentlich jetzt als Standardbetrieb im Hauptsitz auch so betreiben können.
Kannst du einmal kurz sagen, so vielleicht an ein, zwei der wichtigsten Beispiele, oder was waren die wichtigsten Hypothesen, die wichtigsten Kennzahlen, die quasi am Anfang schon mitgetrackt hat?
Der Bedarf an solchen Teamflächen, von Entwicklungsteams, also von Ideenteams in diesem Sinne, dass der da war, dass die Leute eben nicht, wie du es eben erwähnt hast, fragmentiert, unfokussiert an Themen arbeiten, sondern dass sie wirklich die Mehrheit ihrer Arbeitszeit zusammen an einem Ort arbeiten können. Das war die eine Hypothese. Mhm. Da war die Nachfrage sehr stark da, konnten wir sehr stark belegen. Dann das andere waren diesen Workshop-Räumen, wo wir auch haben, also Räume mit beschreibbaren Wänden, mit Workshop-Infrastruktur, dass wir dort gesehen haben, dass sehr viele Buchungen von externen Räumen da waren. Und da haben wir auch ganz klar gesagt, dass von 10 Halbtagen die Woche, dass an 9 Halbtagen diese Räume gebucht werden müssen. Und das haben wir innerhalb von kürzester Zeit auch belegen können. Das heißt, für diese Kreativitäts- und Innovationsworkshops wurden diese Räume gebucht. Und das dritte Element war die Prototyping Area, welche wir hatten, also die Leute alle vom ganzen Hauptsitz ihre tief aufgelösten Prototypen bauen können, einfache Ideenkonzepte bauen können, damit sie kommunizierbar werden, damit sie einfacher erklärbar werden, dass diese Regel genutzt wird. Und auch dort haben unsere Hypothesen und Annahmen eigentlich den Beleg oder den Beweis erbracht, dass dieser Bedarf wirklich so war. Das waren so die 3 wichtigsten Kennzahlen ganz zum Anfang.
Okay. Es gab ja diese eine Story, die du mir erzählt. Ich fände es cool, wenn du sie auch nochmal hier erzählen könntest, wo es diesen Zustand gab, wo ihr, oder ja doch ihr loslegen wolltet und aber so ein bisschen die Zeit auf die Hälfte reduziert wurde und doppeltes Budget und go. Kannst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen? Was ist da genau nochmal passiert?
Ja, wir haben ja unsere Idee eben vorgestellt, diesen Gremium, wo ich vorhin erwähnt habe, und gesagt, ja, wir würden das gerne machen. Und das Gremium hat uns zurückgespielt, ja, okay, ihr könnt das machen, aber ihr müsst in 3 Wochen auftun. Und das war dann schon ziemlich ein Rush, weil diese 3,5 Wochen, die waren wirklich kurze Zeit. Wir hatten ja kein Projektteam, wir hatten ja nicht frei verfügbare Ressourcen. Und konnten das aber ziemlich schnell und agil aktivieren, konnten ziemlich schnell ein Projektteam zusammenstellen oder auch ein Produktteam in diesem Sinne für das Lab eben und waren dann wie gezwungen, in diesen 3 Wochen schnell Resultate zu bringen. Sprich, wir mussten in wöchentlichen Sprints die wichtigsten Sachen zu erledigen, damit wir es schaffen, innerhalb von 3 bis 4 Wochen dieses Lab zu eröffnen. Was ich damit sagen will, ist, wir hatten gar nicht die Zeit, große Konzepte zu schreiben, große Pläne zu zeichnen, große Anforderungen in diesem Sinne lange zu diskutieren. Wir haben uns sehr wohl Sachen überlegt dabei und waren da auch guten Mutes, weil was wir gesehen haben im internationalen Kontext, bei vielen Labs, die wir uns angeschaut haben, dass eigentlich alle diese Grundkonzepte, die entwickelt wurden, da meine ich explizit auch die räumlichen Konzepte, die wurden sehr schnell nach einigen Wochen wiederum, wo sie in Betrieb waren, wieder komplett über den Haufen geworfen und neu umgestellt. Und deshalb wussten wir, dass wir eigentlich gar nicht so uns zu fest verlassen wollten auf unsere theoretischen Konzepte, sondern eben möglichst schnell Leben in das Lab bringen wollen, damit wir schnell lernen können mit den Protagonisten, mit den Teams, mit den Leuten, die die Lab-Umgebung nutzen. Und das haben wir auch so gemacht und dann wirklich von Woche zu Woche immer wieder ganz punktuelle Anpassungen gemacht und neue Sachen gemäß dem Need und den Bedürfnissen, die aufgeschlagen sind, entsprechend neu aufgesetzt. Das hat sich gelohnt in diesem Sinne, dieser Zeitdruck, also dieses Limitieren an Ressourcen, Zeit, Geld und personellen Ressourcen auch sehr bewusst und nutzerzentriert einzusetzen.
Der idealerweise übliche Startup-Mode. Wenig Leute, wenig Ressourcen, aber dafür knallhart fokussiert am Markt oder an den Bedürfnissen.
Und mit harten Kennzahlen gemessen an eben diesen Hypothesen und Annahmen, die wir aufstellten. Und ja, das war auch der Anspruch, oder ist immer noch der Anspruch, dass wir diese Teams, diese Lean Startup Teams, welche hier einchecken, welche hier im Lab sich ihre Ideen entwickeln, dass auch wir als mit dem ESPAS Lab als Produkt in genau diesem Modus auch arbeiten. Und das tun wir jetzt seit 2 Jahren und mehr oder weniger, ich würde sagen, sehr erfolgreich.
Wenn es nicht erfolgreich wäre, wäre ich vermutlich nicht hier. Also von daher scheint das auf jeden Fall was dran zu sein. Du hattest ja schon das gerade kurz angerissen, dass dieses agile Arbeiten, das in Sprints arbeiten, das war, was ihr in der Zeit gelernt habt. Hast du noch 1, 2 weitere Learnings aus der Zeit, die du teilen kannst?
Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man fokussiert an etwas arbeiten tut. Gerade in Großkonzernen ist es häufig eine Krankheit, dass viele Menschen an vielen verschiedenen Projekten arbeiten. Mhm. Und dieses Switchen zwischen den Kontexten, das ist ungeheuerlich uneffektiv. Und ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten, dass man sich, sei es nur wochenweise oder eben für ein paar Wochen, ein paar wenige Monate, fokussiert mit aller Kraft in einem interdisziplinären Team, einer Idee seinem Produkt widmen kann und nicht 5 oder 6 Sachen auf einmal macht. Auch ganz klares Rollenverständnis der Team-Members, nicht zu viele Leute in einem Team, kleine Teams, agile Teams, ich spreche davon 4, 5, maximal 6 Personen in so einem Team mit allen Disziplinen und Skills, die notwendig sind, User Experience, Entwicklung, die Lean Startup-Kompetenzen, die da sein müssen. Also dieses Rollen- und Funktionsbild in einem Team, damit man wirklich 360 Grad aufgestellt ist. Das sind so die beiden wichtigsten Elemente.
Was würdest du dem Lorenz vor 2 Jahren raten?
Ich denke, viel Inspiration sammeln, viel Austausch, viel anschauen, nicht zu lange überlegen, im Sinne nicht zu lange überlegen, im stillen Kämmerlein sitzen und Konzepte schreiben, nach draußen gehen, schauen, was funktioniert, den Austausch suchen mit anderen Protagonisten, was solche Labs gebaut haben. Auch hier, wir öffnen unsere Türen für gezielte Führungen, auch im Espace Lab, wir teilen unser Wissen gerne. Also geht raus, schaut euch die Sachen an, schaut, was funktioniert und dann adaptiert das in eure eigene Sprache, denn ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Identifikation eines Labs auch eingebettet ist in die Welt, wo man herkommt. Mhm. Es muss und soll eingebettet sein in die Unternehmenskultur, wie sie eben da ist, wie sie auch zu jedem Unternehmen gehört und nicht völlig losgekoppelt etwas ganz anderes ist, weil die Leute, die ja im Kontext der Unternehmung arbeiten, die sollen sich auch zu Hause fühlen, die sollen sich in diesem Sinne auch in dieser gelben Welt, wie wir sagen, auch wohlfühlen und entsprechend auch so zu Hause fühlen, dass sie auch für das große Ganze arbeiten können und deshalb nicht zu fest einen Fremdkörper aufbauen, das wäre nicht zielführend, ebenfalls nicht.
Du hast es gerade schon angesprochen, woher ziehst du dir deine Inspiration?
Reisen, lesen, schauen gehen.
Lesen was?
Lesen, reisen und schauen
gehen. Was lesen?
Viele, viele Blogs auf Medium mit den Stichwörtern, alles was mit Innovation Spaces, Räumen und Innovation zu tun hat.
Wir haben an der Espace Lab Eingangstür, ich weiß nicht, ob du es mitgesehen hattest, ich habe ja das, was unsere Eingangstür nach außen ist, ich habe alles weggewischt und sauber gewischt. Und zwar möchte ich jeden Gast im Rahmen des Podcasts fragen, oder der hat den Wunsch, dass er sagen kann, ein Satz von ihr oder ihm steht an dieser Tür, sichtbar für viele, viele hundert oder tausend Menschen. Welchen Satz hättest du gern an dieser Tür?
There is no innovation without collaboration. Weil genau dieser Satz für mich sehr viel aussagt. Erfinden tun wir es selten alleine, machen können wir es schon gar nicht alleine. Deshalb ist diese Collaboration so wahnsinnig wichtig und das wollen wir mit diesem Espace Lab auch manifestieren, leben, damit viele, viele Ideen in der Kollaboration für die Post und für die Schweiz groß und erfolgreich werden.
Lorenz, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir lernen mit jeder Folge, was wir noch an diesem Podcast verbessern können. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Anregungen habt, dann schreibt uns unbedingt. Ihr erreicht uns per E-Mail an espaslab@post.ch. Ihr findet mich auch auf LinkedIn, Twitter, Instagram und den ganzen anderen Kanälen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch einen Brief schreiben an die Post in Bergdorf. Merci und bis bald.